Die Drese. Der Podcast der Ministerin.
Da sind wir wieder. Guten Tag. Herzlich willkommen bei Die Drese, das Neueste aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport mit Ministerin Stefanie Drese.
Und mit Jan Farklas.
So, hätten wir das auch abgearbeitet. Also wie gesagt, herzlich willkommen zur verflixten siebten Folge inzwischen. Übrigens, wir haben nachgerechnet vorhin, im verflixten siebten Amtsjahr.
Ja. Ne? Kommt hin, ne? Das kommt hin. Ich wusste jetzt nicht, siebte Folge und siebtes Amtsjahr, dass das miteinander in Verbindung zu bringen ist. Aber ich bin ja in Rostock geboren und in Rostock ist die Zahl sieben eine ganz besondere. Rostock hatte sieben Stadttore, sieben Kirchenglocken. Es gibt noch immer sieben Türme auf dem Rathaus. Und deswegen würde ich als Rostockerin mal sagen, ist die sieben keine verflixte, sondern eine gute Zahl.
Das nehmen wir mal einfach so zur Kenntnis und haben auch tatsächlich nicht sieben Themen, aber doch drei größere Themen heute mitgebracht. Aktuelle Themen tatsächlich, natürlich, soll gehen um das Thema Ehrenamt und die Ehrenamtmessen, um Jugend- und Schulsozialarbeit und wir wollen auch sprechen über das Thema Cannabis, was jetzt ja gerade ganz frisch oder noch relativ frisch raus ist das Konzept, beziehungsweise die Freigabe oder Teilfreigabe, muss man ja eher sagen. Aber es geht los mit dem Thema Ehrenamt. Da warst du oder waren wir gerade letzte Woche auf der Ehrenamtskonferenz im wunderschönen Badachhaus in Güstrow. Einmal im Jahr machen die das oder wird das veranstaltet, die Ehrenamtskonferenz. Du hast das Ganze natürlich eröffnet als Ehrenamtsministerin. Da muss ich gleich mal fragen, natürlich.
Ja, na klar.
Wenn du schon mal hier bist. was ist aus deiner Sicht der Sinn oder was steckt hinter diesen Ehrenamtskonferenzen? Warum wird das veranstaltet? Warum kommen die Leute da zusammen, die Akteure aus den Bereichen, Akteurinnen?
Ja, wir haben ja zum zweiten Mal das Ehrenamtsministerium und die Ehrenamtsstiftung gemeinsam eingeladen zu dieser Ehrenamtskonferenz. Diesmal sind Hauptamtliche zusammengekommen, die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler im Land auf ganz unterschiedliche Art und Weise unterstützen. Also ob das über Förderung ist, ob das inhaltlich ist mit Fortbildung oder ähnlichem. Und diesmal ging es uns darum, dass die Hauptamtlichen sich eben auch untereinander kennenlernen, sich vernetzen, Best-Practice-Beispiele miteinander austauschen. Und das soll zu einer festen Tradition werden. Beim ersten Mal in 2022, da haben wir uns zunächst einen Überblick verschafft, wen gibt es eigentlich alles im Land, der so Unterstützung als Hauptamt für Ehrenamt anbietet. Und diesmal ging es eben schon ganz konkret darum, was wird wo gefördert, was wird wo unterstützt, wo kann sich ein Verein hinwenden. Und mir und dem Ehrenamtsministerium ging es auch darum, wir wollen ja bis 2025 eine Ehrenamtsstrategie des Landes erarbeiten, dass wir dort schon mal einen Auftakt hatten mit denjenigen, die eben ganz nah dran sind, an unseren Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern uns darüber auszutauschen, was muss in eine solche Strategie rein.
Und dann ergab sich am Rande auch noch eine schöne Übergabe. Wir haben einen neuen Partner der Ehrenamtskarte, und zwar die Ernst-Barlach-Stiftung, der berühmte Expressionist, wer kennt ihn nicht, aus unserem Land. Und da, ja, es war eine schöne Aktion, ne?
Ja, also die Ernst-Barlach-Stiftung wird auch Partner der Ehrenamtskarte sein oder ist jetzt Partner der Ehrenamtskarte. Das heißt also, für alle, die eine Ehrenamtskarte im Land schon haben, über 5000 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler sind das ja schon, und kulturinteressiert sind und sich das dort noch nicht angeguckt haben, denen kann ich das nur ganz dringend empfehlen und ans Herz legen. Also wirklich ganz toll. Man kann ja das Atelier von Ernst Barlach besuchen, das Museum mit der ganz tollen Ausstellung. Also es freut mich sehr, dass die Barlach-Stiftung jetzt auch Partner der Ehrenamtskarte ist.
Apropos Ernst, die Herausforderung für Ehrenamtliche, das ist ja auch nicht ohne. Also die Strukturen müssen ja auch irgendwie erhalten bleiben. Stichwort demografischer Wandel, Flächenland und so weiter, Nachwuchsgewinnung. Es ist natürlich eine Riesenaufgabe, ne, für die kommenden Jahre, das auch so zu erhalten, diese Vernetzung aufrechtzuerhalten, das Thema Ehrenamt weiter zu stärken. Wie soll das oder wie kann das aus deiner Sicht gelingen?
Auch darum ging es in dem Austausch. Ein ganz wichtiger Partner seit 2015 ist da die Ehrenamtsstiftung, die eben auch kleine Vereine, Institutionen im letzten Jahr zusammengebracht hat, um Ideen auszutauschen, wie kommen sie an neue Mitglieder in diesem Bereich. Da ist eine ganz tolle auch Broschüre entstanden, die nochmal Ideengeber ist. Die Ehrenamtsstiftung selbst unterstützt aber auch, wenn es um rechtliche Fragen geht. Ein neuer Justiziar hat dort begonnen. Herr Kessel hat sich vorgestellt, ist also auch immer ein guter Ansprechpartner, wenn es dort bei Vereinen Nachfragen gibt. Es geht einfach darum, sich gegenseitig gut auszutauschen, Ideen auszutauschen und vor Ort dann aber auch zu wissen, wo gibt es Förderung, was gibt es rechtlich für Möglichkeiten. Auf all das setzen wir zusammen mit der Ehrenamtsstiftung.
Und wir haben natürlich Fachpersonal im Haus, die das alles wissen. Also Stichwort Förderungsmöglichkeiten. Gutes Tun wird ja unterstützt, finanziell und auch ideell. Wie läuft das Ganze? Das weiß Claudia Ring aus unserem Haus, ganz genau aus dem Referat 320. Die kennt sich aus in Sachen freiwilliges Engagement und erklärt mal kurz, was man so tun kann, wenn man was Gutes tun will.
Sie sind ein Verein, Sie sind eine Organisation, Sie sind ein Verband. Bitte keine Einzelperson, das geht leider nicht. Ihnen fehlt noch etwas Geld für Ihr sehr gutes ehrenamtliches Projekt. Sie können sich jederzeit an die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern wenden. Hier können Sie auf einem leichten Weg mit weniger bürokratischen Hürden eine Förderung bis zu 3.000 Euro bekommen für Ihr Projekt. Bräuchten Sie noch mehr, besteht auch die Möglichkeit, sich an die Deutsche Stiftung für Ehrenamt in Neustrelitz zu wenden. Eine Förderung durch die Ehrenamtsstiftung MV schließt nicht automatisch eine Förderung durch die Deutsche Stiftung für Ehrenamt aus. Auf der anderen Seite besteht auch noch die Möglichkeit, sich in bestimmten Fällen an das Landwirtschaftsministerium zum Beispiel zu wenden. Hier stehen über den Europäischen Sozialfonds, den sogenannten LIDA oder den ELA, Gelder für die Förderung der ländlichen Räume zur Verfügung. Auch hier werden interessante Projekte, die ehrenamtlich betrieben werden, gefördert.
Also Förderung gibt es, Vernetzung ist wichtig und dann kommen wir zum Thema Ehrenamt messen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Plattform, um sich zu zeigen und auch Neugierige vielleicht anzulocken und zu werben für die gute Sache. Das Ganze organisieren wir ja zusammen mit dem DRK und fördern das natürlich auch. Mhm. Und das hat schon begonnen, ne? Die laufen bereits, die Messen.
Zum 16. Mal tragen wir das in Mecklenburg-Vorpommern aus. Die ersten Veranstaltungen hat es schon gegeben. Sinn und Zweck dieser Ehrenamtmessen ist zum einen, dass ich in einer Region Vereine, Verbände vorstellen können und diejenigen, die auf der Suche nach einem Ehrenamt sind, sich dort informieren. Aber wir haben in diesen 16 Jahren, die es die Ehrenamtmessen gibt, auch gemerkt, dass die Vernetzung untereinander ganz wichtig ist. Und deswegen wird es auch immer noch die Möglichkeit einer Fortbildung geben, einen inhaltlichen Austausch, damit auch all die Vereine, die dort an den Messen teilnehmen, auch noch einen inhaltlichen Mehrwert haben. Es gibt noch Veranstaltungen, dafür will ich nochmal wärmstens werben. Die nächste ist am 1. Mai in Bad Doberan. Bad Doberan ist immer eine Reise und ein Besuch wert, aber am 1.
Also morgen schon.
Am 1. Mai ganz besonders, weil dort der Mollilauf stattfindet, ein Volkslauf. Mhm. Und auf dem Markt dann eben die Ehrenamtmesse ist mit vielen Ausstellern aus der Region. Und weiter geht es dann am 6. Mai in Pasewalk in dem Kulturforum Historisches U. Auch dort können Interessierte sich einfinden, wenn sie noch eine ehrenamtliche Betätigung suchen. Und am 6. und 7. Mai wird das Ganze in Wismar auf dem Festplatz im Bürgerpark im Rahmen der Hanseschau stattfinden. Also noch viele Möglichkeiten, sich zu informieren, aber auch für die Vereine sich zu vernetzen.
Das große Finale dann in meiner Heimatstadt.
Genau.
Ja, wo sonst? Da gehört es hin. Ja, Thema Ehrenamt bringt uns auch zum nächsten Block, denn Ehrenamt gibt es auch beim Thema Jugend natürlich. Und da wollen wir kurz mal sprechen über Jugend- oder beziehungsweise Schulsozialarbeit, betrifft ja auch unser Haus. Soziale Arbeit an der Schule ist im Grunde ein niedrigschwelliges Angebot, zum Beispiel für Schüler mit Lernproblemen. Jugendliche müssen dann eben nicht erst irgendwo hingehen zum Amt oder so, sondern können eben dort direkt jemanden aufsuchen, um Hilfe bitten. Das ist ja das Schöne daran, auch so wichtig. Und wir haben du hast gute Neuigkeiten, was das Thema betrifft. Und zwar welche eigentlich?
Ja, du hast es angesprochen. Also die Schulsozialarbeit nimmt eine immer wichtige Rolle ein, denn neben dem reinen Lernen in der Schule soll es ja auch darum gehen, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Probleme anbringen können, dass sie dort einen Ansprechpartner haben. Das sind häufig die Schulsozialarbeiter oder nach der Schule am Nachmittag dann die Jugendsozialarbeiter. Dort werden wir in den nächsten 7 Jahren fast 100 Millionen Euro aus europäischen Mitteln und Landesmitteln in die Hand nehmen, um zum einen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort mit viel Herzblut unterwegs sind, auch schrittweise mit einem Tariflohn versehen zu können. Das finde ich ganz wichtig bei diesen Fachkräften. Und auf der anderen Seite auch sicherzustellen, dass es dieses Angebot die nächsten 7 Jahre auch möglichst breit im ganzen Land gibt und auch Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit gut miteinander arbeitet und vernetzt ist, dass nicht die einen sagen, ich bin nur für die Schule zuständig und die anderen nur im Jugendclub, sondern das muss natürlich ineinander greifen.
Das nächste Thema ist allerdings nur bedingt jugendfrei. Ne? Also wir wollen einmal über die Legalisierung von Cannabis sprechen, die ja ein bisschen kleiner ausfällt als erwartet oder als ja, viele vielleicht auch gehofft haben, beschränkt sich ja eher so auf den privaten Bereich und auf Vereine. Pläne sind ja noch relativ aktuell. Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach will ja künftig den Kauf und Besitz von Cannabis also erlauben, allerdings stark reglementiert das Ganze. Den freien Verkauf, also den freien Verkauf für Erwachsene wird es dann erstmal nicht geben, so wie das vielleicht in Kanada ist, es ja, glaube ich, so, ne? Da kann man ja in den Laden gehen, Fachgeschäft, sich beraten lassen und dann seinen Joint mitnehmen. Ist hier nicht zu erwarten. Für uns beide, glaube ich, nicht so relevant.
Ne? Nee, das wird jetzt kein Thema für uns persönlich sein, aber das Stichwort ist jugendfrei. Das finde ich auch ganz wichtig. Es soll auch jugendfrei bleiben. Ja. Grundsätzlich befürworte ich, dass es eine Legalisierung gibt. Die muss natürlich geregelt werden unter klaren Voraussetzungen und Bedingungen, um eben dem Schwarzmarkt aber auch entgegenzuwirken, ist dieser Schritt auch aus meiner Sicht nachvollziehbar. Mir geht es darum, dass der Kinder- und Jugendschutz dabei aber ganz besonders beachtet wird, denn es ist eine Droge, die gehört nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen und von daher ist es ganz wichtig, dass dieser Bereich der Prävention, der Gesundheitsrisikenaufklärung, dass der eben eine ganz große Rolle da spielt, umso mehr, weitere Schritte man zur Legalisierung geht.
Wollen wir trotzdem kurz mal in dieses Eckpunkte Papier reingucken, wir haben ja die Zeit. Dieses Zwei-Säulen-Modell, das ist ja wirklich komplex ausgefallen.
Ja, es ist tatsächlich.
Das sind ja diese zwei Säulen. Da ist ja einmal der private Bereich, also der nicht kommerzielle Eigenanbau einmal betroffen. Mhm. Also du in deinem Garten könntest jetzt, glaube ich, 3 Pflanzen anbauen.
Also ich habe einen niedlichen kleinen Garten, aber habe nicht vor, da 3 Pflanzen anzubauen. Also darauf verzichte ich auf jeden Fall. Und wenn ich das Papier richtig verstanden habe, kann die Pflanzen dann aber auch nicht mein Nachbar anpflanzen. Da müssen sicherlich noch viele Fragen geklärt werden, wie man das Ganze kontrolliert und begleitet und so weiter. Aber das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist dann ja, das über Vereinsstrukturen zu organisieren und anzubieten. Das Eckpunktepapier gibt uns schon viele Antworten, aber längst noch nicht alle. Also die Frage der Legalisierung und die Detailfragen müssen natürlich in Berlin noch weiter geklärt werden, beraten werden. Und da gehört dann aber auch der Punkt Prävention und Schutz der Kinder und Jugendlichen mit rein.
Du hast dir die Zeit genommen, in deiner Gesundheitswoche warst zum Thema Prävention oder Sucht bei Lacost. Mhm. Das ist ja die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen hier in Schwerin und hast dich da mal umgeschaut und geguckt, wie die arbeiten, was die machen für zum Thema Sucht. Ist ja eine Informationsstelle und auch natürlich eine Beratungsstelle und ich war dabei und wir haben ja diese App mal ausprobiert.
Ja, also das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Das ist ja unsere Ansprechstelle für die Frage Suchtprävention. Und ich wollte mir das einmal angucken. Die sind viel in Schulen unterwegs, auf welche Art und Weise die Informationen dort an die Schülerinnen und Schüler gebracht werden. Und ich bin wirklich beeindruckt von dieser App. Dort wird also in dem Medium, in dem sich die Jugendlichen sowieso aufhalten, nämlich mit dem iPad, mit dem Handy, der Stoff vermittelt, ohne das belehrend zu machen. Also ist, mir ist sehr in Erinnerung geblieben, da wird an einer Stelle dargestellt, wie sich das entwickelt, dass jemand auch wirklich abhängig wird und süchtig, wie man selbst an sich dann Veränderungen feststellt. Und das Ganze ist nicht so belehrend von einem Erwachsenen als, oh, das ist alles so und so und entwickelt sich ganz schlimm, sondern sehr mitfühlend und niedrigschwellig zum Mitmachen in, auf dieser App dargestellt gewesen. Also es ist wirklich ein beeindruckender Termin gewesen. Insgesamt muss ich sagen, diese Gesundheitswoche, du hast das eben nur so am Rande erwähnt, ich habe mir eine ganze Woche Zeit genommen, um wirklich im Land auf unterschiedlichsten Bereichen der Gesundheit für mich selbst Informationen zu bekommen. Ich bin bei Hausärzten gewesen, ich war in Krankenhäusern, in Laboren unterwegs und wie gesagt, ab zum Thema Prävention und Sucht mir das vor Ort angeguckt und das ist wirklich beeindruckend gewesen, wie toll die Angebote da im Land sind. Jetzt muss es darum gehen, das miteinander zu vernetzen, dass also Klinik und Hausarzt miteinander gut zusammenarbeiten und koordinieren können, sogenannte sektorenübergreifende Zusammenarbeit, dass die Frage Schule und Suchtprävention zusammengehört. Also von daher, diese Gesundheitswoche schreit direkt danach, nochmal eine Wiederholung zu bekommen.
Es wird ja im Grunde eine Fortsetzung geben im Sommer, deine Sommertour, da wollen wir natürlich auch den Bereich Gesundheit mit einbauen. 3 Wochen haben wir Zeit für die großen Bereiche, für deine Arbeitsfelder und werden quer durchs Land tingeln, ne? Und uns umschauen. Mhm. Und das ist letztes Jahr schon sehr spannend gewesen und dieses Jahr wird es mindestens genauso.
Genau, ja, und wie gesagt, also dieses Präventionsangebot von Lacoste für alle Schulen will ich nochmal ausdrücklich empfehlen. Das heißt, dein Leben gehört dir oder volle Pulle Leben auch ohne Alkohol, sind wirklich zwei richtig toll ausgearbeitete, für Kinder und Jugendliche zugeschnittene Programme an Schulen.
Was ich auch spannend fand, dass auch juristische Fragen mit angesprochen wurden. Ja, ne? Was darf man, was darf man nicht, ab wann und wo sind die Grenzen und das und eben halt sehr jugendtauglich aufbereitet.
Naja, da wo sich die Jugendlichen bewegen, eben mit einer App zu arbeiten, das war wirklich, wirklich gut durchdacht.
Gut durchdacht sind auch die Entweder-Oder-Fragen wieder.
Ja, von dir gut durchdacht, aber von mir ja nicht, denn ich muss sie ja spontan beantworten und weiß wieder nicht, was auf mich zukommt.
Tja.
Entweder oder.
THC oder AKW?
Oh Gott. THC mit guter Begleitung, wie gefährlich das Thema Droge ist, aber AKW-Ausstieg und Einstieg in erneuerbare Energien, das wird jetzt vielleicht nicht mehr rückwärts notwendig sein, das will ich mal hoffen.
Ja, du strahlst dabei.
Ja. So. Das ist echt schwer.
Ja. Matjes oder Rollmops?
Achso, ich darf ja nicht gucken. Nein, ich gucke auch nicht. Rollmops, ich mag allerdings beides gern. Also Fisch in jeder Variante ist bei mir gern auf dem Teller gesehen, aber Rollmops ist ganz besonders toll, ja.
Ärztekammer oder Speisekammer?
Ich habe keine Speisekammer zu Hause. Bei der Ärztekammer bin ich in letzter Zeit ja häufig und immer lieber zu Besuch, also Ärztekammer.
Thema Rettungshubschrauber. Güstrow oder Schwerin?
Ja, also auch Rettungshubschrauber brauchen wir so viel im Land, wie wir brauchen. Das muss natürlich gesichert sein, dass die Versorgung gut ist und von daher am besten beides.
Expressionismus oder Impressionismus?
Expressionismus. Ich bin ja auch ein sehr extrovertierter Mensch.
In deinem Büro.
Ja, dann ist es nicht Impressionismus.
Da hängen ja auch ein paar Bilder.
Ja, das ist eher alles sehr expressionistisch.
Nach wie vor schlechte Laune bei mir verursachen.
Und das kann ich nach wie vor nicht verstehen. Also wir werden gern nochmal eines der Bilder hier bei mir aus dem Büro auch bei Facebook nochmal veröffentlichen.
So düster.
Und Ihre Meinung dazu hören. Ja. Ich liebe diese Bilder. Also es ist ein Bild, das definitiv eine mecklenburgisch-vorpommersche dörfliche Landschaft im Herbst zeigt. Ja. Und ich verstehe nicht, warum das bei dir Depressionen auslöst.
Aber Herbst nach Atomkrieg.
Also nein, das ist ein wunderschönes Bild. Wir werden das nochmal veröffentlichen und Sie geben Ihre Meinung dazu ab, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Also ich finde es toll.
Gut, dann das ist ja die Hauptsache. Ja. Du musst da hier arbeiten.
Genau.
Apropos, morgen ist der 1. Mai, Tag der Arbeit oder Tag der Freizeit?
Immer mehr Tag der Arbeit, aber ganz lustigerweise, meine Kinder haben ja am 2. Mai Geburtstag und ich habe immer gedacht, oh wie günstig, dann habe ich am 1. Mai immer Zeit Kuchen zu backen. Seit ich in der Politik bin, ist das aber ein Arbeitstag, ein ganz normaler Arbeitstag und der Kuchen muss dann doch am 2. Mai irgendwie noch morgens zusammengerührt werden.
Na gut, dann ist die Frage beantwortet.
Tag der Arbeit.
Ja, unsere Arbeit ist auch damit erstmal erledigt. Für diese Folge sind wir leider am Ende.
Schade, ja. Also das war keine verflixte 7. Folge, das kann ich auf jeden Fall schon so sagen. Hat wieder Spaß gemacht, Jan.
Ja.
Wir wünschen Ihnen, dass es hoffentlich auch Ihnen Spaß gemacht hat, Sie morgen einen schönen freien Tag haben am Tag der Arbeit. Wenn es doch ein Arbeitstag ist, dann natürlich auch einen fröhlichen, einen schönen Arbeitstag. Und danken für Hinweise und Rückmeldungen zu unserem Podcast.
Folgende Mailadresse dazu, podcast@sm.mv-regierung.de. Da bitte hinschreiben. Ja, und damit sind wir dann tatsächlich jetzt fertig für heute.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Die Drese. Der Podcast der Ministerin.